Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Pascal und vor mir sitzt der liebe Stefan. Hallo Stefan.
Hallo.
Ja, wir haben uns heute zusammengefunden und reden über Nosferatu, der Untote. Mhm. Aber bevor es losgeht, hier noch der Hinweis, dieser Podcast wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streamingdienst für exklusive Originals, neue Serien und Blockbuster. Ja, Nosferatu. Ich würde vielleicht kurz mit der Inhaltsangabe beginnen. Meine große Stärke. Deine auch, wir wissen das. Und dann können wir mal so ein bisschen einsteigen. Wie stehen wir zu Nosferatu? Wie haben wir uns auf diesen Film gefreut? Haben wir uns auf diesen Film gefreut? Und so weiter und so fort. Ja, es ist die altbekannte Geschichte, angelehnt an Bram Stokers Dracula. Nur, dass hier ein gewisser Thomas Hutter. im Mittelpunkt steht, der nach Transsilvanien reisen muss, um dort einen Immobilienkauf abzuschließen, und er reist in das Land der Gespenster und trifft dort in einem abgelegenen, ja, angsteinflößenden Schloss auf Graf Orlok, den Käufer der Immobilie, und es besteht eine metaphysisch romantische Beziehung zwischen Graf Orlok und der Frau von Thomas, nämlich Ellen, und ja, ich halte es kurz. Graf Orlok macht sich dann auf den Weg nach Deutschland, um seinen Begierden nachzugehen, und bringt die Pest mit.
Ja, in die schöne Stadt Visborg, die wir alle kennen.
Die wir alle kennen, ja. Genau, ich glaube, die Geschichte sollte eigentlich bekannt sein. Ich finde nicht, dass wir da jetzt noch größere Details preisgeben müssen, weil das ist so die Rahmenhandlung, um die es geht. Hast du dich drauf gefreut auf Nosferatu?
Ich habe mich drauf gefreut, ja, klar. Robert Eggers, da freut man sich seit einigen Jahren immer drauf. Northman, Lighthouse, The Witch waren alles fantastische Filme. Mhm. Und wenn sich Robert Eggers eines so großartig, auch schon in der Vergangenheit umgesetzten Stoffes annimmt, dann sind die Erwartungen natürlich sehr, sehr hoch.
Ja, vor allem, also ich habe mich auch riesig drauf gefreut, weil ich finde, Robert Eggers ist vielleicht nicht, was das Erzählerische angeht, aber was das Audiovisuelle angeht, ja, einer der großen Meister unserer Zeit. Ich finde, das ist von Film zu Film fast immer präziser und visionärer geworden. Man darf aber dabei auch nicht außer Acht lassen, dass The Witch schon echt hervorragend war für ein Spielfilmdebüt.
Genau, die Latte lag sehr hoch im Endeffekt, und er ist ein bisschen ins Fantastische, nee, fantastisch kann man gar nicht sagen, er ist ins Kitschige fast irgendwo abgedriftet, ohne das aber wirklich kitschig wirken zu lassen.
Ja, in so einen mythologischen Kitsch, genau, vielleicht einfach. Ja, ja. Ne? Das ist so eine Folklore-Ebene, auf die, wobei die war ja bei The Witch auch schon. Also er ist sich ja irgendwie schon mit seinem Stil treu geblieben. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir das als Kitsch in Anführungsstrichen bezeichnen, weil auch das Budget größer geworden ist, weil die Stars größer geworden ist. Es wirkt dann jetzt wie große Filme.
Ja. Ja, beziehungsweise wenn halt zwei nackte Männer von einem ausbrechenden Vulkan irgendwo miteinander ringen, dann ist das schon Männerkitsch.
Ja, ja. Aber was man sagen kann, die Filme sind für meine Verhältnisse als Nicht-Historiker immer hervorragend recherchiert.
Ja, definitiv.
Was eine der großen Stärken dieser Filme halt auch unterstreicht, nämlich die Authentizität. Mhm. Es wirkt immer sehr präzise und sehr bedacht, dieses Zeitalter oder diese Epoche, in denen die Filme spielen, akkurat wiederzugeben. Mhm. Und ich finde, dass Robert Eggers da aktuell wahrscheinlich so der Regisseur ist, der sich auch am meisten Mühe dafür gibt, solche Bildwelten entstehen zu lassen, die sowohl historisch fundiert sind, aber halt auch so audiovisuell so unglaublich kraftvoll sind.
Und sich lustigerweise damit ja immer auf einem sehr schmalen und gefährlichen Grat bewegt, was die Massentauglichkeit irgendwo angeht. Denn welche großen Hollywood-Filme lassen halt das Publikum Untertitel lesen. Das ist sehr selten.
Ja, du meinst Northman? Oder? Mhm. Ja. Ja, war ja dann auch ein Flop.
Ja.
War ein Flop. Also Wikinger ziehen dann im Kino nicht so und Serien dann durch Vikings offenbar schon. Aber man muss auch sagen, es sind keine massenwirksamen Filme. Es sind ja dann doch schon auch Zielgruppenfilme, würde ich sagen. Gibt es den Begriff? Du weißt, was ich meine.
Ja, klar, Genrefilme.
Genau, es sind ja auch mit Genre-Elementen, aber es ist schon ganz klar an ein Publikum gerichtet und ich glaube, dass Robert Eggers einfach jetzt auch ein Regisseur ist, bei dem es gar nicht so extrem darauf ankommt, dass seine Filme mega Erfolg haben, sind eher Prestige-Filme. Also der neue Robert Eggers-Film, das ist so wie der neue Ari Aster-Film oder die anderen Regisseure, die immer dem Elevated Horror zugeschrieben wurden. Es geht darum, den neuen Robert Eggers zu machen. Das ist ein Aushängeschild für ein Studio, einen Robert Eggers Film zu haben.
Du musst es ja im Endeffekt nicht nur auf Horror beschränken, auch so Wes Anderson und so weiter, die halt durch ihren Namen schon ziehen, nicht unbedingt das Publikum, also auch das Publikum, ein bestimmtes Publikum, aber halt auch die Stars anlocken, die halt in den Filmen dann mitspielen wollen. Das hat man jetzt hier, sieht man das in dem Film sehr, sehr schön, dass bis in die kleinen Nebenrollen gut besetzt ist.
Genau, das macht sich gut im Lebenslauf, ein Robert Eggers Film. Aber vielleicht gehen wir erstmal so ein bisschen auf unsere Beziehung zu Nosferatu ein. Wie stehst du denn zum Ollen Grafen?
Ja, ich liebe den.
Das ist schön.
Ich liebe den wirklich. Also ich liebe das Original sehr, sehr gerne. Das Remake von Herzog auch. Ich mag das Original noch ein bisschen lieber, weil ich einfach die Präsenz von Max Schreck nochmal deutlich furchteinflößender, auch gerade für die damalige Zeit finde. Und es ist einfach so ein Film, den ich immer wieder sehen kann. Auch gerne mit Live-Musik hier in Babylon in Berlin. Das macht Spaß. Und für mich ist Nosferatu der bessere Dracula. Schon immer gewesen. Okay. Also ich mag dieses Unmenschliche, was er hat, dieses fast undefinierbare Schreckenswesen, das da irgendwie in Transsilvanien hockt, ist für mich halt mehr Vampir als dieser Schönling Dracula, der dann so der Kunst des Verführens so extrem mächtig ist.
Der Charmeur.
Ja, genau. Mhm. Das sind für mich zwei verschiedene Figuren, oder sie haben sich halt aus einer Grundstory haben sich halt für mich zwei verschiedene Figuren daraus entwickelt.
Ja. Ja, ich bin, ja, wie wir hier im Podcast schon öfter gehört haben, großer Vampir-Fan, auch großer Fan von Dracula-Geschichten und irgendwo ist Nosferatu ja natürlich auch einfach eine Dracula-Geschichte und eine Variation davon. Und ich finde, der erste Nosferatu von 1922 ist eines der großen Meisterwerke der Filmgeschichte, stilprägend, heute noch unfassbar modern teilweise, wenn man sich das anschaut, also da sind Einstellungen und Bilder drin, die man in heutigen Blockbustern noch findet, die da vorweggenommen wurden oder da etabliert wurden. Und ja, Max Schreck wahrscheinlich die Angst oder bedrohlichste Vampir-Performance überhaupt, weil er so ungreifbar ist, weil er so, Herzog hat ihn immer als Insektoid beschrieben.
Ja.
Hat halt irgendwie so, er ist so ein Ungeziefer einfach, er ist einfach da, er bringt schlechte Dinge mit sich, er ist einfach, und wie er schon aussieht, allein dieses Design von ihm, das ist so.
Er sieht halt falsch aus irgendwie,
ja.
Fehl am Platz.
Er hat aber noch was Menschliches auf jeden Fall, aber er wirkt halt so verkommen.
Ja, allein wie die Zähne sitzen, die sitzen halt nicht, wie es bei einem Menschen natürlich wäre, an den Eckzähnen irgendwo, sondern er hat vorne seine beiden Sauger.
Ja, und auch seine Körperhaltung, dieses total starre. Ich liebe allerdings auch Werner Herzogs Nosferatu.
Ja.
Ist eine andere Herangehensweise an die Figur Nosferatu oder Graf Orlok, einfach weil es da eine deutlich sehnsüchtigere Figur ist. Dann kriegt er deutlich mehr Melancholie zugesprochen. Das ist ja ein todessehnsüchtiger, trauriger Graf Orlok, den wir da haben. Einer, der sich erlösen lassen möchte durch Liebe. Ist eine sehr tragische Geschichte, die ich auch ganz toll finde. Auch durch den Umstand, der mir da immer sehr, sehr wichtig ist, dieses Bild dieses wilden Osteuropas. Ich habe eine große Faszination für Osteuropa, deswegen bin ich da auch jedes Jahr irgendwie
ganz aufgeregt.
ich komme gleich ins Schwitzen hier vor Vorfreude. Ich habe ja, wie gesagt, eine große Faszination und ich weiß gar nicht, ob du das warst oder ob das jemand anders aus der Redaktion war oder ob es. Warst du auch beim Dracula-Schloss in Bran in Rumänien?
Nein, meine Freundin war da.
Okay, das hattest du mir wahrscheinlich mal erzählt. Genau, und Ich bin deswegen hingefahren, wegen meiner Dracula-Faszination, einfach um auch dieses Gefühl zu haben. Du warst jetzt da, wo die Geschichte angesiedelt ist. Hat natürlich nie gespielt, Dracula gab es nicht. Es gab nur ein historisches Vorbild, bla 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 bla. Ja, ja, ja. Aber ja, ich bin riesiger Dracula-Fan. Es führt so weit, dass ich ins rumänische Transsilvanien reise und mir da ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung direkt neben dem Schloss geholt habe und so weiter und so fort und nachts da rumgelaufen bin. Und ja, ganz toll. Dementsprechend groß natürlich auch die Vorfreude, wie wir jetzt geklärt haben, auf den neuen Nosferatu, Robert Eggers noch dazu. Muss ja eigentlich ein Meisterwerk sein, oder?
Ja, müsste eigentlich.
Aber?
Er ist okay. Also Er ist gut. Er ist gut, aber er ist halt nicht so gut, wie man es vielleicht erwartet hat irgendwo. Was aber auch an den wirklich enorm hohen Erwartungshaltung irgendwo liegen könnte. Also vielleicht scheitert er auch so ein bisschen daran.
Du meinst, er scheitert eher am Publikum als an sich selbst?
Ja, an den Erwartungen, die man mitbringt irgendwo.
Wir können ja mal so ein bisschen die wichtigsten Punkte durchgehen. Ja. Fangen wir erstmal mit der großen Stärke von Robert Eggers an, das Audiovisuelle.
Ja, ist top.
So, ja, ist top. Aber um das ein bisschen auszuführen, ich muss sagen, das ist mit Sicherheit einer der schönsten Filme des Jahres.
Ja, das ist Anfang 2025 noch ein bisschen schwer zu sagen.
Aber das kann ich jetzt schon sagen.
Aber es ist schwer, da auf jeden Fall ranzukommen. Er befremdet am Anfang sofort ein bisschen, weil er zwar in einer deutschen Stadt spielt, aber die Leute nicht Deutsch sprechen lässt.
Was ich komisch fand.
Was ich auch tatsächlich komisch fand, weil ich dachte, dann hätte man noch auch einfach vielleicht verlegen können.
Gerade bei jemandem wie Eggers, der dann doch sehr auf diese in sich geschlossene Vision setzt, dass das zusammenpasst. Also er muss natürlich jetzt nicht Lily Rose Depp und so Deutsch sprechen lassen, das ist klar. Aber ja.
Ich hatte ihn auch im Interview und hab ihn gefragt dazu und er meinte aber, er hatte nie vor, irgendwie die Leute Deutsch zu besetzen oder die Deutsch sprechen zu lassen, was auch eine Katastrophe geworden wäre. Aber es hätte ja sein können, dass wir tatsächlich deutsche Schauspieler irgendwo bekommen. Ein Matthias Schweighöfer in einem Robert Eggers-Film.
Ja, oder Albrecht Schuch oder irgendwie. Oder
das wäre natürlich sowas, das Bessere gewesen. Ja, klar.
Und nichts gegen Schweige, der hat sie gemacht. Nee, das ist ein guter Mann.
Ist bestimmt sympathisch.
Mhm. Genau. Ich finde, dass dieser Film es sehr gut schafft, dieses Schwarzromantische, was irgendwann dann aus dieser Nosferatu-Geschichte rauskam. Also beim ersten Nosferatu von Murnau würde man das wahrscheinlich nicht unbedingt sagen, dass der sonderlich schwarzromantisch ist. Nee. Ich finde, dass Eggers es aber sehr gut schafft, diesen Stoff visuell, diese Düsternis, aber auch diese Lust.
Ja.
Was ja die beiden zentral, also was ja Lust, Sexualität ist ja eines der zentralen Themen von Vampiren, aber auch von diesem Nosferatu, was beim ersten Nosferatu ja nicht unbedingt war, beim zweiten Nosferatu dann von Werner Herzog deutlich mehr. Und ich konnte mich so richtig in diese Bilder fallen lassen, weil die einfach so bis ins kleinste Detail ausgearbeitet sind. Du merkst einfach diese Detailversessenheit von Robert Eggers und dieses Gespür, Stimmungen durch Bilder einzufangen. Ich hätte mir da nur gewünscht, dass dieser ganze Transsilvanien-Teil, wenn Thomas Hutter, gespielt von Nicholas Hoult, sich auf den Weg nach Transsilvanien macht, dass das noch ein bisschen länger ist, weil ich finde, es gibt eine Szene, wo Nicholas Hoult an so einer Klippe steht und auf dieses Tal hinabblickt, auf dieses transsilvanische Tal. Das sind so Bilder, wo ich mir gewünscht habe, bisschen mehr davon, weil ich liebe das einfach, diese Gefühlswelten über Natur zu übertragen, was er eigentlich sehr, sehr gut kann und auch in Nosferatu wieder sehr, sehr gut macht. Aber es war mir ein bisschen zu wenig Osteuropa.
Bin ich bei dir. Ich finde sowieso, dass dieser Abschnitt, also alles, was im Schloss des Grafen spielt und auch die ganze Vorgeschichte, also wie er auf die fahrende Leute da davor trifft, die mit ihren eigenen Vampirproblemen zu kämpfen haben, dass das wirklich schaurig ist.
Mhm.
Im schönsten Sinne des Wortes schaurig. Also man fühlt sich irgendwo unwohl die ganze Zeit, unsicher und weiß nicht, wie es weitergeht. Im Schloss kommt dann noch die Komponente dazu, dass es halt zwischen Wahn und Wirklichkeit die ganze Zeit so hin und her schwankt und man sich überlegt, wie soll die Figur da überhaupt noch rauskommen? Es scheint keine logische Rettung mehr zu geben. Und das ist dann ein bisschen, abrupt vielleicht. Vielleicht hätte man es noch weiter ausbauen können. Auch weil der Graf selber ja gar nicht so richtig in Erscheinung treten kann. Das ist irgendwie seltsam.
Ja, ich hab's auch nicht so richtig verstanden. Also ich habe auch viele Kritiken gelesen, wo dann eher vorgeworfen wurde, ja, Robert Eggers ist ein geiler Visualist oder ein geiler Ästhet, aber Geschichten erzählen, das kann er nicht so gut in diesem Fall. Was sich auch daran erkennbar macht, dass er halt diesen ganzen Schloss- und Transsilvanien-Aspekt ein bisschen abarbeitet einfach, anstatt sich so richtig reinzulegen, obwohl er natürlich trotzdem Bilder hat, die jeden Bildschirmhintergrund schöner machen würden. Mhm. Aber du hast Nosferatu schon angesprochen. Ja. Sollen wir mal über Nosferatu reden, über die Figur gespielt von Bill Skarsgård, der jetzt quasi an Max Schreck und Werner Herzog nicht vorbei muss, aber sich durchaus vergleichen lassen muss. Das liegt einfach in der Natur der Sache.
Genau.
Wie hat er dir gefallen? Bill Skarsgård, bekannt als Pennywise aus S, war jetzt auch im The Crow Remake wieder dabei. Ist ein großer Fan offenbar, sich zu kostümieren.
Man hat ja ein wahnsinnig, wahnsinnig großes Geheimnis aus seinem Aussehen gemacht. In den Trailern ist er ja kaum zu sehen, steht irgendwo in den Schatten, lurkt da so ein bisschen einfach rum und ist unheimlich. Und ich finde, das funktioniert wahnsinnig gut. Aber wenn er dann in Erscheinung tritt, dann befremdet er fast irgendwie.
Und das nicht im positiven Sinne.
Nicht im positiven Sinne. Also ich habe den Film jetzt zweimal gesehen und ich muss sagen, der Film ist bei mir gewachsen. Und ich glaube, dass es beim ersten Mal daran lag, dass ich super stark damit zu kämpfen hatte, wie sehr mich Nosferatu von dem eigentlichen Film ablenkt.
Mhm.
Und das ist eine ganz schreckliche Eigenschaft, wenn halt deine Hauptfigur die eigentlich schaurige Atmosphäre sprengt, weil er die ganze Zeit keucht und hustet, wie so ein wildes Tier, auch sehr tief tatsächlich spricht. Er hatte auch, haben wir im Vorfeld schon drüber gesprochen, mit einer Opernsängerin, glaube ich, ein Stimmtraining, um seine Stimme nochmal deutlich tiefer, eine Oktave tiefer irgendwie zu bekommen. Aber das alles wirkt fast so, als würde er seinen eigenen Film spielen. Seine eigene Version von Orlok, die der Film als solches aber gar nicht hergibt. Also ich habe das Gefühl, dass Robert Eggers eigentlich in der Art und Weise, wie er Nosferatu angelegt hat, wie er Orlok angelegt hat, etwas anderes im Sinn hatte, weil er schon irgendwie die Melancholie widerspiegeln sollte. Er ist ein Ausdruck der Melancholie, er ist der Herr der Seuchen und Plagen. Und dann kriegst du da einen Bill Skarsgård, der so ein Husarenführer irgendwie spielt, auch mit einem stattlichen Schnurri daherkommt, was
und trägt das spazieren, ja.
Das schon fast stark aussieht irgendwo, aber dann auch sehr aggressiv in seinem Auftreten die ganze Zeit ist und dadurch gar nicht diese Melancholie irgendwie so richtig widerspiegelt, die er in anderen auslöst.
Ja, muss ich dir zustimmen. Ich habe ihn nur einmal gesehen, werde ihn aber definitiv, wenn er dann im Kino steht, sofort nochmal gucken, weil er mir schon sehr, sehr gut gefallen hat, das vorweg. Aber ja, wie gesagt, wir sind natürlich mit Klaus Kinski und Max Schreck wirklich A-Liga Nosferatus. Nosferatuse.
Nosferati.
Haben wir einfach geboten bekommen. Und das Wichtige, das gilt nicht nur für Nosferatu, das gilt ja auch für Dracula-Geschichten, ist die Nachvollziehbarkeit dieses Reizes der Figur, ist die Nachvollziehbarkeit, sich in den Bann dieser Figur zu fallen oder verfallen. Und mit dem ersten Auftritt von Bill Skarsgård, man sieht ihn ja immer sehr schemenhaft und irgendwann siehst du ihn auch mal so halbrichtig, dass du schon weißt, wie er ungefähr aussieht. Und ich finde, das hat, wie du schon gesagt hast, diese Figur hat nichts Melancholisches, diese Figur hat nichts, keine düstere Romantik, diese Figur ist eine Bestie, die hat nur was Animalisches, was natürlich auch sehr verführerisch sein kann. Jeder Vampir hat ja auch was Animalisches. Aber das ist einfach irgendwie nur abstoßend.
Ja.
Diese Figur ist sehr eindimensional in ihrer Wirkung. Und da bin ich auch überfragt, wie Robert Eggers auf diese Idee gekommen ist, ihn so zu zeigen. Also es ist ja wirklich keine Figur, die Facetten hat. Du hast immer nur diesen gluckernden, hustenden Berg von Wesen, was irgendwo in der Ecke steht. Und also ich denke da immer so an die ersten Aufeinandertreffen von, sei es jetzt Thomas oder sei es Jonathan Harker oder wer auch immer zu den Burgen reist. Das erste Aufeinandertreffen ist ja immer so, dass es ist fremd, es wirkt fremd. Nosferatu oder Dracula wirkt seltsam, aber es ist ja immer noch so, okay, das ist aber noch ein Mensch. Also es ist irgendwie jetzt jemand, der hier in Rumänien irgendwo sitzt oder in Transsilvanien und da ist halt einfach irgendwie ein komischer Kauz, der einsam in seinem Schlösslein sitzt. Aber es ist nie so, dass die Figuren da hinfahren und sofort der Meinung sind, oh, das ist ein Monster.
Es ist vor allen Dingen eine Art Faszination. Und das Problem ist, dass ich für diesen Orlok keine Faszination habe. Ich würde, wenn ich selber in dieser Position wäre, wenn man sich da reindenkt, dann wäre der sofortige Instinkt einfach Flucht.
Ja.
Weil der so gefährlich und so unangenehm wirkt,
ja,
dass man keine 5 Schritt weit irgendwie in diese Burg reingehen möchte.
Er wirkt halt jenseits allem, was menschlich ist. Mhm. So, sofort. Sofort. Also dir ist sofort klar, wenn ich hier bleibe, dann habe ich ein Problem.
Man sieht mich nicht mehr wieder.
Ja, man sieht mich wirklich nicht mehr wieder. Oder ich komme nur noch in Stücken nach Hause.
Auch irgendwie. Die ganze Burg strahlt es ja im Endeffekt aus. Die ist ja sehr, sehr kalt, sehr alt irgendwo. Und man sieht keine Diener, die unterwegs sind.
Die hatte aber Nosferatu auch.
Die hatte nie gehabt. Aber trotzdem, nichts daran ist halt irgendwie einladend oder würde dir sagen, du willst länger als... Gibt's gar nicht.
Nee. Und das nimmt natürlich ein bisschen die Fallhöhe raus, weil es ja dann auch kein Spiel der Faszination oder der Verführung mehr ist. Also dieser Nicholas Holt, der ist der Bestie jetzt zum Opfer gefallen, bevor er ihr wirklich zum Opfer fällt, in dem Sinne. Und das überträgt sich ja dann auch noch weiter auf die Beziehung zwischen Graf Orlok und Ellen.
Ja.
Die direkt mit der ersten Szene des Films feststellt, dass es da eine Verbindung gibt zwischen ihr und einem Wesen aus der Fremde, dem Vampir, dem Untoten. Und ich habe mich da auch gefragt, woher kommt diese innige Verbindung zwischen den beiden?
Das ist halt der Ausdruck der Krankheit, die Orlok irgendwo widerspiegelt als Ausdruck der Melancholie, dass sie halt dieser Melancholie so vollkommen verfallen ist. Mhm. Aber auch das geht dadurch halt nicht auf.
Nein, deswegen meine ich ja. Also da fehlt eine Ebene.
Genau, er liegt nicht wie ein schwerer Schleier irgendwo über ihr, sondern wie ein Monster.
Ja.
Was natürlich, wenn man das jetzt so ausspricht, durchaus eine gewisse Bedeutung in sich trägt, aber...
Aber der Lustaspekt geht dadurch verloren, oder? Ja. Der sexuelle Aspekt und dieser sexuelle oder der Lustaspekt ist in Robert Eggers Nosferatu irgendwann das Hauptthema. Also es wird immer größer. Es wird ja dann auch zum Thema zwischen Thomas und Ellen, dass sie von ihm auch mal verlangt, das so genommen zu werden, wie es Nosferatu machen würde und was weiß ich was.
Ach, er kann sie gar nicht befriedigen, ja,
wie das Biest.
Genau.
Und dadurch fand ich das alles, das hat in der Wirkung, also wenn man sich so, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, was das eigentlich für ein Ekel ist, was da in dieser Burg sitzt. Und der ist einfach eklig.
Kann man so sagen.
Ja. Und dadurch, wie gesagt, fehlt einfach diese Ebene, um nachvollziehbar zu machen, wie man dieser Figur verfallen könnte. Dass sie in der Lage ist, Menschen durch Gewalt an sich zu ziehen, das ist ja in Ordnung, aber das ist ja nicht der einzige Punkt, den wir haben. Wir haben ja auch noch das hat ja so eine gewisse, eine Anziehung muss ja vorherrschen, sowohl zwischen Thomas und Orlok, als auch zwischen Orlok und Ellen. Und ich finde, das ist eigentlich der größte Kritikpunkt, den ich an diesem Film hatte, dass es nicht aufgeht.
Ja.
Jedenfalls nicht so richtig aufgeht.
Hätte man sich vielleicht ein bisschen facettenreicheres Spiel von Bill Skarsgård irgendwo gewünscht?
Anders angelegt, die Figur.
Ja.
Nicht als dieser Schnauzbart-Grummelbär, der da irgendwo immer in der Ecke steht. Oder
creepy Onkel.
Ja, der einfach nur abstoßend ist. Immer so, warum? Ja, aber trotzdem hat mir der Film gefallen.
Ja.
Punkt, 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 Punkt. Was eben auch ganz stark damit zusammenhängt, dass der Film eine Sogwirkung hat und die mich jedenfalls in seinen Bann ziehen konnte, also genau das, was Nosferatu nicht geschafft hat, hat der Film aber geschafft, also die Figur Nosferatu, was vielleicht auch daran liegt, dass Nosferatu selbst ja gar nicht so viel Screentime hat.
Ja. Ich würde auch sagen, dass die erste Hälfte deutlich stärker ist als die zweite. Also in der zweiten bekommt er ja ein bisschen mehr Screentime. Mhm.
Aber er ist jetzt auch nicht in jeder Szene.
Nein. Ja? Er ist nicht Dreh- und Angel.
Ja, ja. Also genau, also jedenfalls nicht im Bild.
Ja. Man hat ja immer noch die menschlichen Dramen, die drumherum erzählt werden. Obwohl ich finde, dass da auch nicht alle die gleiche Stärke mitbringen. Also es gibt ja das befreundete Ehepaar, gespielt von Aaron Taylor-Johnson und
Emma Corrin.
Emma Corrin, genau.
Friedrich und Anna.
Und das ist für mich eine weitere Schwachstelle des Films. Ich finde, die haben tolle Einzelszenen, durchaus. Auch um den Tod und das Leiden, das durch Nosferatu verursacht wird, ganz in der Nähe von Thomas irgendwo anzusiedeln und zu zeigen, ganz persönlich zu zeigen, wie halt Familien auseinandergerissen werden durch diese Pest, die nach Visborg gebracht wird. Und trotzdem hatte ich nachher im allgemeinen Chaos das Gefühl, dass die Geschichte dieser Familie so ein bisschen ein schwaches Ende irgendwo findet. Also dass es nicht einen Höhepunkt setzt, sondern dass im allgemeinen Trubel, der halt stattfindet,
wird das aufgelöst. Was ja dann auch wieder die These unterstützt, dass Robert Eggers ein guter Handwerker ist, aber kein guter Geschichtenerzähler.
Ja, genau.
In diesem Fall. Und ja, ich würde auch sagen, also man hätte die dieses Ehedrama um Friedrich und Anna, das hätte man auch rauslassen können. Es hätte am
Komplett,
Ende
ja.
Keinen großen Unterschied gemacht, weil es dann eben doch nur erzählerischer Ballast ist und den Film, der so schon 130 Minuten geht, hätte vielleicht eine Viertelstunde kürzer gemacht. Aber
Was dem Film vielleicht sogar gut getan hätte,
weil er dann vielleicht noch ein bisschen dichter gewirkt hätte. Ich finde trotzdem, dass der atmosphärisch sehr, sehr einnehmend ist, einfach auch trotz seiner erzählerischen Mängel. Aber das stützt sich ja alles gegenseitig, wie wir hier jetzt schon tausendmal festgemacht haben, weil der Film ist hervorragend inszeniert. Hervorragend inszeniert, was soll ich sagen? Das ist wirklich ein Film, wo ich drin saß und mir dachte, ah, okay, also ich werde mir das jetzt anschauen, aber ich weiß, dass ich den auf jeden Fall nochmal gucken muss, weil ich mich jetzt gerade so einfach nur an diesen Bildern laben möchte. An diesen Monden, die da einsam am Himmel stehen.
An dem Schattenspiel.
An dem Schattenspiel.
Absolut fantastisch ist und dementsprechend halt auch ein sehr würdiger Nachfolger des Originalen Nosferatu, der ja ein paar ganz, ganz tolle Schattenspielelemente in seinem Film drin hat.
Mhm.
Also allein jetzt im Neuen, wie die Hand über Visborg gleitet.
Was für ein Bild, oder?
Das ist richtig stark.
Das ist grandios. Und sowas kann der einfach. Das sind auch Bilder, die man, die auch einfach Robert Eggers sind. So, das ist so ein Bild, das war ja schon im Trailer drin, als ich das gesehen habe, das wusste ich. Das wird ein audiovisuell geiler Film. Ist das Style over Substance hier?
Nein. Also es kommt drauf an, wie nachher deine Endnote aussieht dafür. Aber also es ist nicht im negativen Sinne Style over Substance, aber natürlich ist er, wie wir schon festgestellt haben, besser darin, Dinge zu inszenieren als zu erzählen. Aber über das Inszenatorische wird ja natürlich auch eine ganze Menge vermittelt, auch erzählerisch.
Genau. Der Stil kann ja zur Form, die Form kann ja zum Inhalt werden. Und das war ja, also man muss ja zum Beispiel auch sagen, sowas wie The Northman, da war ja unter der Oberfläche jetzt nicht viel los.
Nee. Ne,
das ist ja, inhaltlich ist das ja eine Geschichte, die auch in jedem Actionfilm so funktioniert.
Die kannst du halt im Endeffekt auf dem Untersetzer notieren.
Ja, genau. Und deswegen ist vielleicht auch eher die Frage, was erwartet man inhaltlich von einem Nosferatu-Film? Ich meine, du hast natürlich da noch viel drin, über die unterdrückte Sehnsucht einer Hausfrau und was war solche Dinge halt, die einfach auch in jedem zweiten Historienfilm mitschwingen.
Ja.
Das ist jetzt nicht originell, aber es gehört zur Geschichte dazu. Es ist nur die Frage, ob man jetzt von Robert Eggers und Nosferatu erwartet, inhaltlich umgehauen zu werden.
Nein. Zumal es eine Geschichte ist im Endeffekt, die man in 20-fache Ausführung schon so oder so ähnlich gesehen hat. Dementsprechend erwarte ich fast auf erzählerischer Ebene nichts Neues, sondern möchte dann wirklich visuell beeindruckt werden irgendwo.
Ja, und ich finde es eigentlich da auch ganz, ganz angenehm, dass er da auch so rangegangen ist. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt Nosferatu irgendwie neu erfinden möchte oder dass er da so eine neue Idee reinbringen möchte, was dem Ganzen irgendwie einen Spin gibt oder sonst irgendwas. Es ist ja wirklich die klassische Geschichte mit den heutigen Mitteln und mit seinem visuellen Verständnis, seinem sehr prägnanten, sofort zu erkennenden visuellen Verständnis umgesetzt. Und es wirkt ja auch immer irgendwie so, als wenn Robert Eggers diesen Nosferatu auch für sich einfach gemacht hat, weil er die Geschichte liebt, weil er diesen Gothic-Horror einfach liebt. Und
ist übrigens großer Fan von Herzogs Nosferatu.
Mhm. Da kannst du vielleicht ein bisschen was drüber erzählen, weil du hattest ja ein Interview mit ihm.
Ja.
Ob er gesagt hat, ob das der Nosferatu war, an dem er sich orientiert hat, oder kannst du das nicht sagen?
Ja, das wollte er nicht verraten. Also er wollte da keine Wertung aufmachen, welchen Nosferatu er jetzt besser findet und wo er seinen eigenen irgendwo einordnet. Aber er ist auf jeden Fall großer Fan von Herzogs Nosferatu, meinte, dass er das in seiner Jugend sehr, sehr oft gesehen hat. Passt auch tatsächlich irgendwo.
Ja. Ja. Habe ich auch in meiner Jugend sehr oft gesehen. Ja, sollen wir ein bisschen über die Schauspieler noch sprechen? Also Bill Skarsgård, würdest du sagen...
Wir können kurz nochmal über Einzelszenen sprechen.
Ja, gerne, hau raus.
Sehr spannend fand.
Hau raus. Du hast ihn ja noch frischer im Kopf. Bei mir ist er schon wieder sieben Monate her.
Einsatz der Ratten fand ich wahnsinnig stark.
Genau, da gab es ja im Vorfeld auch große Berichte darüber, dass es auch alles echte Ratten waren, die er da ans Set gebracht hat, in Verbindung auch mit echtem Feuer.
Hm. Wirkt... wahnsinnig gut. Also man kann davon halten, was man möchte. Ich habe auch schon gelesen, dass es jetzt wieder sehr viel Beschwerden von Peter und ähnlichen Sachen gibt. Aber mit CGI-Ratten hätte das niemals so gut gewirkt. Also es ist eine ekelhaft bedrohliche Stimmung, die dadurch in der ganzen Stadt entsteht. Mhm. Und wenn du halt so einen Raum mit Tausenden von Ratten hast, den Willem Dafoe dann durchschreitet und sich da halt seinen Platz suchen muss, das ist nochmal eine ganz andere Bedrohlichkeitsebene als CGI.
Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie diese Authentizität, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, es wirkt einfach greifbar, die Bedrohung, die ist dann auch da. Da sind dann jetzt einfach auch tausende Ratten, die da rumlaufen und das macht einfach, trägt seinen Teil zur Stimmung bei, trägt seinen Teil zur Tiefe der Bilder einfach bei. Ja, definitiv.
Und das andere ist die Exorzismus-Elemente, die man drin hat.
Mhm.
Wie fandst du die?
Du meinst, dass Van Helsing auch eine Art Teufelsaustreiber ist?
Mhm. Und an sich Lily Rose Depps spielt dazu.
Ja. Müsste ich mir nochmal genauer angucken beim zweiten Mal. Ich fand es aber passend zum Thema. Gerade auch im Kontext der Zeit, im Kampf von Aberglaube, Medizin und also das, was ja auch Van Helsing ausdrückt, dass er sagt, ja, Medizin ist jetzt nicht überall gerade das höchste Gut und es gibt noch viel Aberglaube, es gibt noch viel dunkle Magie und so weiter. Ich finde, das ist ein durchaus valider Punkt, der da stimmungsvoll mit eingebaut wird. Es ist jetzt nicht so, dass es auf einmal ein Exorzismusfilm wird,
Nein.
aber es ist ein Aspekt, der historisch reinpasst.
Ich finde zusätzlich noch Lily Rose Depps Mut zur Hässlichkeit in solchen Szenen wahnsinnig stark.
Mhm.
Also sie spielt das mit vollem Körpereinsatz, wirklich ohne Rücksicht auf Verluste irgendwie und dadurch funktioniert das auch sehr, sehr gut. Es sind sehr intensive Szenen einfach.
Ja, ich war ohnehin überrascht, wie du schon sagst, wie intensiv dieser Auftritt ausgefallen ist. Ich hatte sie ja war das dieses Jahr, The Idol? War das dieses Jahr oder war das letztes Jahr? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall in dieser Serie, wo sie den Popstar spielt, der sein Comeback versucht. Sexuell hochgradig aufgeladen vom Euphoria-Macher. Auch mit vollem Körpereinsatz gespielt. Aber das ist jetzt nochmal eine andere Nummer, weil es ist auch so schmerzhaft.
Mhm.
Ne? Also es ist ja so eine körperliche Performance, die auch wehtut. Also sie leidet ja auch. Und es ist, ich fand, das war ein sehr starker Auftritt, auch eine gute Ellen, die sowohl dieses sich körperlich verändern, aber auch diese Lust, sich nehmen zu lassen, ich sag das jetzt einfach mal so, sich mitreißen zu lassen, in den Bann von einer Bestie zu geraten. Ich fand sie wirklich gut. Jo, Nicholas Holt?
Nicholas Holt ist einfach immer gut. Ich mag den tatsächlich sehr gerne. Und ich finde, in dieser Rolle passt er auch sehr. Dieses bisschen zurückhaltend irgendwo in seinem Spiel, gleichzeitig versuchen, den gesellschaftlichen Normen irgendwo gerecht zu werden. Also da steckt eine ganze Menge drin. Und auch diesen Wahnsinn verkörpert er sehr gut. Das wissen wir ja spätestens seit Mad Max, dass er das ganz fantastisch kann. Und auch hier ist nochmal eine andere Form von Wahnsinn, die er hier spielt. War sehr angetan.
Ja, ich finde, Nicholas Hoult wird auch immer interessanter. Mhm. Das war für mich viele Jahre so ein Schauspieler, ich will nicht sagen austauschbar, es wäre vielleicht ein bisschen zu böse, aber es war so ein Schauspieler, der jetzt nicht sonderlich viel bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat. Also der ist ja auch schon seit
immer dabei. Immer.
Genau, also About a Boy war ja damals ein großer Durchbruch, wo ich ihn auch echt ganz toll finde. Hm. Immer noch an der Seite von Hugh Grant, der Film ist auch super. Aber jetzt gerade in den letzten Jahren, mal abseits von seinen X-Men-Auftritten und so, der ist ja auch eine große Leidenschaft fürs Genre-Kino einfach auch da. Und das wird immer interessanter, weil er sich auch jetzt nicht unbedingt die naheliegendsten Sachen immer aussucht und da teilweise dann auch Rollen spielt. Hast du den Film gesehen mit Ralph Fiennes und Anya Taylor-Joy, wo sie eingeladen werden zum Essen?
Nee,
Heißt der Menü?
Ach so, natürlich. Ja, klar.
Da spielt er auch diesen Pseudo-Feinschmecker, der am Ende völlig dekonstruiert wird, auf die unangenehmste Art und Weise, wie ich es lange im Kino gesehen habe. Das sind halt so Rollen, wo du merkst, dass sich ein Schauspieler jetzt auch mal traut, sich selbst zu demontieren oder sowas.
Definitiv. Er hatte super lange mit so einem biederen Image irgendwo zu kämpfen. Mhm. Und ich glaube, gerade deshalb werden jetzt diese extremen Rollen irgendwo angenommen, wo er mit diesem Image immer wieder brechen kann. Und ich finde, in den letzten Jahren funktioniert das sehr gut.
Ja, definitiv. Ich fand auch, das war eine sehr gute Besetzung und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich bin auch gespannt, wie der Podcast weitergeht jetzt. Ja? haben wir noch irgendwas zu Nosferatu? Hast du noch was aufgeschrieben?
Nee, kann höchstens sagen, dass ich Aaron Taylor-Joy ein bisschen unterwältigend...
Aaron Taylor-Johnson, ja?
Johnson.
Aaron Taylor-Joy ist auch gut, ja.
Ist auch schön. Mhm. Dass ich den ein bisschen unterwältigend fand, aber ich habe das Gefühl, dass ich mit dem auch nicht so richtig warm werde. Irgendwo. Ja.
Ja, er ist natürlich hier auch stark hinter seinem Schnäuzer versteckt, ne? Das muss man auch sagen, der Schnäuzer dominiert.
Bei ihm habe ich am ehesten das Gefühl von allen Figuren, dass er halt spielt, dass er wirklich spielt einfach irgendwo so eine, er ist auch so ein Lebemann, also das passt natürlich auch irgendwo, dass er so ein bisschen so ein nach außen hin kokettiert mit seinem Reichtum und seinem Charme und seiner Frau und seinen Kindern. Also der präsentiert sich schon gut, aber dadurch wirkt das Ganze natürlich sehr gestelzt.
Ja, also es passt zur Figur allgemein oder zu dem Ehedrama da, was man sich ja hätte sparen können. Ich finde, ob du da jetzt Aaron Taylor-Johnson hast oder XYZ-Schauspieler, das ist egal. Und ich finde, Aaron Taylor-Johnson ist kein uninteressanter Schauspieler. Mhm. Ich bin sehr gespannt auf seinen Auftritt in
Craven.
In Craven, ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Auf seinen Auftritt in 28 Years Later, wo er offenbar die Hauptrolle hat. Und auch sonst, also ich habe öfter mal mein Problem mit ihm, weil, wie du schon sagtest, es wirkt immer, als würde er schauspielern. Bullet Train und was weiß ich nicht, es wirkt immer so dieses, so ein bisschen geltungsbedürftig. Aber ich finde, er hat was und ich fand ihn zum Beispiel in dem Godzilla-Film von Gareth Evans oder Edwards?
Gareth Edwards.
Fand ich ihn nicht schlecht und Tenet, sein kleiner Auftritt, hat schon gereicht, um zu zeigen, dass er Charisma hat. Kein uninteressanter Schauspieler in diesem Fall, aber völlig überflüssig.
Ja.
Ja. Gut.
Ja.
Sollen wir zum Fazit kommen?
Machen wir.
Sind wir dann durch?
Könnte sein.
Oder hast du noch ein paar Vampirfilme auf Lager, die du unbedingt empfehlen willst?
Nee.
Ja, manchmal ist es so. Also ich kann euch auf jeden Fall noch, bevor wir zum Fazit kommen, immer wärmstens Tanz der Vampire ans Herz legen. Auch in der...
Das ist doch ein alter Hut. Du hast doch als großer Vampirfan doch sicherlich den einen oder anderen
Geheimtipp
im Schrank.
Mit Sicherheit, aber es ist immer schwierig, so auf Knopfdruck... Also, wo wir bei Nosferatu sind, auf jeden Fall Shadow of the Vampire. Mhm. Hast du den gesehen?
Nee.
Mit Willem Dafoe, als Nosferatu.
Ja, sehr passend.
Ja, über die Dreharbeiten von Nosferatu.
Ja.
John Malkovich spielt den Regisseur Murnau und der Film geht davon aus, dass Max Schreck ein echter Vampir war.
Ah.
Den Murnau irgendwo hergeholt hat und ans Set geholt hat. Und genau, der wird gespielt von Willem Dafoe, der war auch Oscar nominiert sogar für die Performance. Den musst du gucken, den wirst du lieben.
Das klingt absolut fantastisch.
Der ist grandios.
Ja, das ist doch mal ein Geheimtipp jetzt hier.
Der ist wirklich grandios, der Film. Und auch passend zu Nosferatu, wirklich ein toller Film. Max Schreck war wirklich ein Vampir. Und was wäre...
Ihr habt das zuerst gehört.
Ja, und was wäre aus den Dreharbeiten geworden, wenn es wirklich so gewesen wäre.
Ja.
Toller Film. Gut. Naja, das war ein Geheimtipp, oder?
Das war ein Geheimtipp.
Ja, sehr schön. Gut. Fazit zu...
Dann ab zum Fazit.
Ab zum Fazit. Nosferatu? Robert Eggers, was sagst du?
Ja, kann man sehr gut machen. Also tatsächlich, ich habe mich auch beim zweiten Mal gucken jetzt nicht gelangweilt und würde auch sogar noch ein drittes Mal reingehen, weil der schon fasziniert. Und ich glaube auch, dass er mit jeder weiteren Sichtung, ist wie so eine Zwiebel, wo man immer so eine weitere Lage dann freischält und irgendwas findet, was einen fasziniert. Nur ich glaube, dass ich auf kurz oder lang trotzdem nicht mit Bill Skarsgård als Orlok warm werden werde. Dafür hat der Film trotzdem ganz viele andere tolle Sachen, die man sich anschauen kann. Und ja, habe auf jeden Fall schon jetzt Bock auf den nächsten Eggers.
Jo, was gibst du?
Ich gebe eine 3,5 von 5.
Von 10. Ja. von 5. Ja, sehr schön. Kann ich mich anschließen. Ich fand, wie ich schon gesagt habe, einer der schönsten Filme des Jahres. Das sage ich jetzt im Januar. Hau ich einfach raus. Grandios inszeniert, mit einigen absolut denkwürdigen Bildern. Toll besetzt, bis auf Bill Skarsgård als Nosferatu. So weh es auch tut, das ausgerechnet bei dem Nosferatu-Film zu sagen, dass der Nosferatu nicht funktioniert. Das ist schon echt hart.
Ja.
Das ist schon echt hart. Ich fand ihn aber trotzdem grandios. Ich konnte mich da gut reinlegen. Ich bin sehr gespannt auf die Zweitsichtung. Würde jetzt einfach mal aus Liebe 4 Sterne geben.
Mhm.
4 von 5. Und denke, dass er die bei der Zweitsichtung auf jeden Fall auch halten wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film beim zweiten Mal schwächer wird. Gerade auch jetzt, weil ich weiß, worauf ich mich einstellen kann und vielleicht, dass die Erwartungen dann auch so ein bisschen verschoben werden und ich jetzt nicht unbedingt dran gehe. Und mich dann wieder wundere, was ist denn das für ein Nosferatu? nein, das glaube ich nicht. Gut. Stefan.
Ja.
Schön, dass du da warst.
Ja, hat mich gefreut.
Und unser größter Dank gilt wie immer euch, unseren treuen Zuhörern und Zuhörerinnen. Ihr könnt uns bewerten bei Apple Music, bei Spotify. Bei Spotify müssen wir die Kommentare allerdings händisch freigeben. Also passt auf, was er schreibt.
Schreibt liebe Sachen.
Schreibt liebe Sachen, sonst wird die Welt nie erfahren, was ihr zu sagen habt. Und für Lob, Kritik, Anmerkungen oder auch Wünsche, Filme, die wir demnächst mal besprechen sollen, Filme, die mal im Podcast mit Schuss rankommen sollen, filmstarts@leinwandliebe.de oder leinwandliebe@filmstarts.de. Ihr wisst die Adresse, sie steht auch in den Shownotes drin. Ich glaube,
ihr findet jetzt raus.
Ich glaube, leinwandliebe@filmstarts.de. Ich bin mir nicht sicher, aber ja. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Ciao, ciao.